Literaturhaus Bremen, der Podcast.
Heute mit Vanessa Geinenbank. Und ich spreche in dieser Folge mit Emilia Roark über ihren kleinen Essayband Lieben. Emilia Roark ist Bestsellerautorin und promovierte Politologin. Sie beschäftigt sich besonders mit Themen wie Intersektionalität, Rassismus und Feminismus, also Themen, bei denen es um soziale Ungleichheiten und Gerechtigkeit geht. Das ist auch in diesem neuesten Essayband der Fall, in dem es um zeitgemäße Formen des Liebens geht. Hallo Emilia, schön, dass wir miteinander sprechen.
Ja, hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Emilia, dein Essayband heißt Lieben und du schreibst, dass du überzeugt bist, dass viele der Probleme unserer Zeit Symptom eines beschränkten, verarmten Verständnisses von Liebe sind. Was meinst du damit?
Ich meine, dass wir uns abgeschnitten haben von der allgegenwärtigen Energie der Liebe sozusagen und wir das einschränken oder beschränken auf die romantische Liebe. Nämlich, es gibt eine Hierarchisierung nicht nur unter den menschlichen Beziehungen, sondern auch von dem, was eigentlich Liebe ist. Und wir sehen Liebe als ein Gefühl, als ein Commitment, Liebe als eine Erzählung, eine Geschichte, aber wir sehen uns nicht als Vektoren der Liebe sozusagen. Wir sehen nicht, dass die Liebe überall zu finden ist. Und deshalb sind viele, also ich würde das auch erweitern an den großen gesellschaftlichen Krisen, also an der Metakrise, die wir jetzt gerade erfahren, nämlich die Umweltkrise ist auch nichts anderes als mangelnde Liebe. Mangelnde Liebe für uns selbst, also für unsere Spezie, für andere Spezien, für unser Umfeld, für die, was wir als Natur benennen sozusagen und auch Gier und Profitmaximierung und alle Beiprodukten sozusagen der kapitalistischen Wirtschaft sind meiner Meinung nach auch ein Ausdruck der mangelnden Liebe, dass wir uns wenig connected fühlen. Wir fühlen uns wenig verbunden miteinander, mit uns selbst und eben mit dem gesamten Kosmos.
Also Liebe wird auch so eine Art privates Projekt beschränkt, würdest du sagen?
Ja, also Liebe ist tatsächlich ein privates Projekt und das wird auch fast so kommodifiziert, ne? Das heißt, das ist etwas, das man erhalten kann, man kann danach suchen, man kann auch anhand von ganz klaren Kriterien danach suchen. Es gibt sogar einen Markt der Liebe und das stimmt auch, ne? Das gibt auch diese Form der Liebe, aber das ist sehr reduktiv, Liebe darauf zu reduzieren.
Du schreibst auch, dass nicht-romantische Formen der Liebe als zweitrangig eingestuft werden. Also sie bekommen einen anderen Namen wie Freundschaft, Solidarität, Empathie. Aber warum ist es denn so wichtig, dass wir sie auch als Liebe verstehen und nicht als nur in Anführungsstrichen Freundschaft zum Beispiel?
Weil Liebe darin fließt. Also jede Person, die Freundschaften hat, weiß auch, dass das ist eine besondere Form der Liebe. Aber man kann das nicht als einfach nur Beziehungen, die sich ergeben und die einfach da sind, ohne dass es Gefühle gibt. Also es gibt auch freundschaftliche Gefühle, die nichts anderes sind als auch Liebe. Liebe, das ist genauso wie die Liebe, die man für Familienmitglieder, also für Bruder, Schwester, Mutter oder aber auch so für ein Haustier zum Beispiel. Also das sind auch Formen der Liebe und die sollten meiner Meinung nach auch als solches benannt werden, weil wenn man nicht in einer romantischen Partnerschaft ist, dann wird davon ausgegangen, dass man keine Liebe erfährt. Und das stimmt einfach nicht. Also die Liebe ist um uns herum die ganze Zeit. Also sei es einfach nur auch, ne, Menschen, die besonders empfindlich sind und einen Spaziergang im Wald machen, spüren sie auch Liebe. Oder durch Freundschaften oder einfach nur so, ja, man kann auch im Leben, in das Leben verliebt sein. Und genau, also deshalb, das ist für mich wichtig, dass diese ganz vielfältigen, allgegenwärtigen Formen der Liebe auch so benannt werden.
Und dadurch, dass man sie so benannt, hoffst du auch, dass ihr gesellschaftlicher Stellenwert erhöht wird auf eine Art?
Ja, also tatsächlich, dass ihren gesellschaftlichen Wert erhöht wird und auch, dass diese Hierarchie der menschlichen Beziehungen und die Hierarchie eben der Liebe sozusagen aufgebrochen wird. Und das ist jetzt nicht mehr, dass unser Wert oder wie erfolgreich unser Leben oder unser emotionales Leben daran gemessen wird, ob wir in einer Partnerschaft sind oder nicht. Es gehört eben zu einem Paradigmenwechsel, wo wir die Liebe anders betrachten und wo Hierarchien aufgebrochen werden, auch mit Bezug auf die Liebe.
Also Hierarchien zwischen den verschiedenen Formen der Liebe, die ja. es jetzt gesellschaftlich
und gibt. Der unterschiedlichen Formen der Beziehungen. Also die heterosexuelle Ehe ganz an der Spitze und dann ganz unten sind eben Freundschaften unter Single-Menschen zum Beispiel. Und warum muss es so sein? Oder dass zum Beispiel Familie automatisch über Freundschaften steht. Warum? Also es ist in meinem Fall zum Beispiel nicht der Fall, dass meine Freundinnen weniger zählen als meine Schwestern.
Ja, also die Kernfamilie ist ja auch die Form, in der wir hauptsächlich Familie leben und lieben in der Gesellschaft. Kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, was du daran als problematisch erachtest?
Ja, also ich finde das erstmal problematisch, weil es der Realität nicht entspricht. Also die überwiegende Mehrheit der Menschen leben nicht in Kernfamilien, in biologischen Kernfamilien erstens. Und dann zweitens, weil diese Einheit, also diese familiäre Einheit auch eine Funktion hat im Kapitalismus. Es hat eine Funktion für die Zentralisierung der Macht zum Beispiel, für die Zentralisierung der patriarchalen Macht. Es hat auch eine Funktion für die Verannahmung der Care-Arbeit innerhalb von diesen Familien, vor allem die Arbeit eben der Mütter. Und das ist auch ein Ort, der also den Gefährlichkeit auch minimiert wird. Also nämlich die Kernfamilie ist der gefährlichste Ort für Frauen und Kinder. Und darüber sollten wir auch sprechen, was eben innerhalb von diesen Kernfamilien passiert. Und das sind nicht nur Oasen der Liebe oder so eine Beschreibung der Normalität oder ein Token der Normalität zum Beispiel, sondern das sind Familienformen, die gefördert werden, die auch belohnt werden und die auch einen ganz, ganz hohen Stellenwert haben, auch in Erzählungen, also in Kinderbüchern, in Liedern, in Werbung etc. Also das ändert sich auch langsam, aber das heißt, es ist das Maßstab für ein gelungenes Leben. Und Menschen, die wegfallen von diesen Erzählungen und die zum Beispiel nur mit einem Elternteil groß geworden sind oder keine Geschwister haben oder ja, es gibt unzählige Formen von Familien oder Menschen, die einfach nicht in Beziehungen, nicht in einer romantischen Partnerschaft sind oder Frauen, die keine Kinder haben, dass es immer ein defizitärer Blick auf sie gibt in unserer Gesellschaft. Und genau, und deshalb, also die Kernfamilie sollte meiner Meinung nach aus dem Sockel fallen und es sollte eben ehrlich und wahrhaftig über diese Familienform auch gesprochen werden.
Und darüber gesprochen werden, dass das nicht die ultimative Form der Liebe ist, sozusagen.
Ja, es ist nicht die ultimative Form der Liebe und auch es ist nicht die gesündeste. Und ich glaube, da ist es auch wichtig zu sagen, dass das Narrativ oder ja, ein Diskurs von gesund, ne? Also was ist gesund? Was ist eine gesunde Beziehung? Was ist eine gesunde Familie? Wie kann ein Kind sich gut entwickeln? Was ist die gesündeste Form? Und die Kernfamilie gilt als die gesündeste Form eben der Erziehung für ein Kind. Und ich würde sagen, dass es absolut gar nicht stimmt. Viele Menschen eben, die in Kernfamilien, in heterosexuellen Kernfamilien groß geworden sind, haben enorme Gewalt erfahren in diesen Strukturen. Oder wenn die patriarchale Rollen so ständig, täglich vorgelebt werden, ist es meiner Meinung nach auch keine gesunde Erziehung sozusagen.
Mhm. War das auch der Grund, warum du es wichtig fandest, über deine eigenen Erfahrungen des Kindesmissbrauchs in dem Kontext von Lieben zu sprechen?
Es war nicht der Grund, warum ich darüber gesprochen habe. Ich habe darüber gesprochen, weil ich einfach bemerkt habe, dass es kein Drumherum gab für mich, wenn ich jetzt über die Liebe sprechen will und vor allem über die Liebe in der Familie. Es hat mich sehr geprägt, diese Erfahrungen, also diese Erfahrung des Kindesmissbrauchs hat mich sehr geprägt und ich glaube, wir reden auch zu selten über diesen Erlebnissen, über diese Gewalt, einfach weil wir das als Privatsphäre und intim bezeichnen. Und ich möchte, dass es aus dem Bereich der Intimität rausgezogen wird, weil es ist ein gesellschaftliches Problem, es ist ein öffentliches Problem. Nämlich die Tatsache, dass unzählige Kinder, also Hunderten von Kindern, heute in dem Moment, wo wir sprechen, missbraucht werden. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, ne, statistisch gesehen, dass diese Kinder, es sollte nicht in ihren Privatsphären passieren, weil ab dem Moment, wo etwas als privat bezeichnet wird, dann heißt es auch, dass diese Probleme privat gelöst werden oder dass sie eben versteckt bleiben dürfen. Und genau, deshalb habe ich öffentlich zum ersten Mal darüber gesprochen, weil ja, ich sehe, dass es erstmal vielleicht einerseits ja zu meinem Heilungsprozess gehört, weil ich wurde. Also das war für mich unmöglich, als Kind darüber zu sprechen. Also ich hätte enorme Gewalt erfahren, hätte ich darüber gesprochen. So jahrelang musste ich das verstecken und komplett alleine damit leben. Und deshalb im Erwachsenenleben offen Darüber zu sprechen, ist auch eine Art eben des Narrativ und eben so mich selbst zurück zu mir selbst zu finden und auch andere Menschen ermutigen, eben das Gleiche zu tun. Oder ich denke nicht nur von Überlebenden von sexueller Gewalt, sondern auch über die Täter. Wenn Täter hören, dass wir sprechen, wenn sie hören, dass wir unsere Geschichten erzählen, ohne Scham und dass wir uns nicht verstecken, dann vielleicht wächst die Angst auch ihrerseits. Und im Moment gibt es eine nahezu Straflosigkeit für Täter. Und ich glaube, das hat sehr viel mit diesem Kultur des Schweigens zu tun.
Und der Isolierung, die halt durch, oder Isolation, die durch Kernfamilien auch entstehen kann.
Absolut, ja.
Du schreibst auch, dass die Kernfamilie zum Überleben als Spezies schlicht schlecht geeignet ist. Und das hast du vorhin auch kurz gesagt. Was meinst du damit? Warum ist sie zum Überleben schlecht geeignet?
Naja, weil wir eben wir sind keine Vögel zum Beispiel, ne, die vielleicht ja für ihr Überleben, evolutionär gesehen, war das besser, in Paare organisiert zu sein. Wir nicht. Wir Menschen sind soziale Tiere, wir leben in Banden. Und unser Überleben ist eben von unserer Fähigkeit, miteinander zu kooperieren, uns gegenseitig zu unterstützen, so füreinander zu sorgen, abhängig. Ne? Und deshalb die Vorstellung, dass wir immer in Kernfamilien gelebt haben, ist etwas, also es ist ein Bild, das auch gefördert wird durch Popkultur und Erzählungen, wie zum Beispiel es gibt so einen Zeichentrickfilm über eine Familie, die in der Steinzeit gelebt hat und dass sie so Papa, Mama, Kinder und ne, die Mama so, sie staubsaugt die Höhle oder so. Also solche Bilder. Aber wir wären längst ausgestorben, hätten wir nur immer zwei Eltern und zwei, drei, vier Kinder gehabt. Und deshalb also ich glaube, wir müssen uns auch verbinden mit unserer Essenz auch als Spezies. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Also das zu essentialisieren, weil wir haben uns auch so weit entfernt von unserem natürlichen Zustand, in Anführungsstrich, dass ich möchte auch nicht in die komplett andere Richtung gehen und sagen, so ja, das ist unsere Natur, wir sind so, sondern es ist einfach, um zu zeigen, dass Kernfamilien sind, historisch gesehen, relativ neu.
Und dieses Zusammentun in Zweierpaaren vor allem ist halt relativ neu. Wir haben ganz lange in Communities gelebt vor allem.
Genau, ne? Ja.
Ja, wenn wir von Zweierpaaren reden, also wir suchen in der Liebe, besonders in der romantischen Liebe, ja oft so die großen Gefühlswallungen, also dass alles ganz groß und dramatisch und so sein soll. Glaubst du, das ist die Liebe? Oder glaubst du, Liebe ist auch vielleicht viel subtiler, unbemerkbarer?
Also es gibt, da nochmal ist es ein Spektrum, ne? Also es gibt Liebe, die herzerreißend ist und mit der wir nachts nicht schlafen können. Also diese Liebe existiert auch, aber das ist nicht die einzige Erzählung der Liebe. Es gibt auch eine Form der Liebe, die so subtil ist, dass man lernen muss, es überhaupt zu spüren. Und das ist das, was ich im Kapitel Natur und Tiere versucht habe zu beschreiben, nämlich diese Form der Liebe, die unbemerkt bleibt, weil wir über Generationen hinweg eben unsere Verbindung, unser Faden, unsere Verbindung mit der Natur beschädigt haben. Und deshalb müssen wir das wieder erstellen und das dauert Zeit. Also wenn man zum Beispiel auf eine Wanderung geht und so ganz aufmerksam ist, dann kann man diese Liebe spüren. Aber das verlangt, glaube ich, eine gewisse Intentionalität, die bei der romantischen Liebe nicht nötig ist, ne? Weil also es passiert einem. Also man lässt es mit sich selbst geschehen, weil es so überwältigend ist. Und das kann auch so sein für die Natur. Also manchmal, es gibt Momente, ich kann mich noch erinnern, wo ich da stehe und durch Ehrfurcht und da muss ich auch manchmal, ich bin auch total überwältigt eben von dieser Form der Liebe. Und das ist nicht nur subtil, aber ja.
Aber meinst du, dass die romantische Liebe eher so überwältigend sein kann oder so sich so groß anfühlen kann, dass sie deswegen so einen großen Stellenwert einnimmt? Also weißt du, so Freundschaft zum Beispiel als Liebe ist ja auch oft subtiler oder nicht so dramatisch.
Ja, es ist nie so dramatisch und subtiler, aber diese ruhige Liebe tut auch extrem gut. Also ich glaube, es ist wichtig, auch so die ganze Palette zuzulassen. Und zu wissen, es gibt eine Form der Liebe, oder zum Beispiel die Liebe zu einem Tier. Jetzt habe ich einen Hund seit 2 Wochen und ich erfahre zum ersten Mal so richtig so diese sehr besondere Liebe, die so unkompliziert ist. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit der Liebe zu meinem Sohn, Also die Liebe ist natürlich sehr, sehr stark mit meinem Sohn und nichts zu vergleichen mit dem von meiner neuen Hündin. Aber trotzdem merke ich, dass ja, ich will sie nicht unbedingt jetzt hierarchisieren und sagen, das hat damit absolut nichts zu tun, weil die sind schon verbunden. Und ja, die eine Liebe ist einfach sehr, sehr anspruchslos, bedingungslos, ganz einfach. Und die andere Liebe, also ich sage immer, mein Sohn ist mein Lehrer. Ne? Also ich muss so viel überwinden mit ihm. Er triggert mich auch die ganze Zeit, aber das ist auch Liebe. Also diese Form der Liebe ist auch sehr, sehr intensiv. Ja, genau. Und bei Freundschaften, es gibt auch Freundschaften, die extrem intensiv sind. Also ich hatte wirklich Freundschaften und habe sie nach wie vor, die ja an ihrer Intensität manchmal auch intensiver waren als die romantische Partnerschaft, in der ich mich dann gefunden habe.
Hm. Ja, das stimmt. Aber kannst du ein bisschen was zu der Nutzlosigkeit von Freundschaft sagen? Also du beziehst das darauf, dass sie sozusagen frei von Druck ist. Und das fand ich einen sehr schönen Punkt.
Ja, also Freundschaften sind nutzlos, weil sie in unserer Gesellschaft keine Funktion erfüllen. Sie haben keinen politischen Zweck, sie haben keinen wirtschaftlichen Zweck, sie haben eben keinen kulturellen Zweck. Sie erfüllen eben keine Erzählung, sie erhalten keine Norm aufrecht und deshalb sind Freundschaften sehr frei. Und Freundschaften sind die einzigen Beziehungen, die eben nicht vertraglich geregelt sind. Nicht wie die zwischen Mutter und Kind, zwischen PartnerInnen, zwischen Arbeitgeber, ArbeitnehmerInnen, zwischen Staat und BürgerInnen. Also na, alle diese Beziehungen sind vertraglich geregelt, weil sie eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Funktion erfüllen und bei Freundschaften nicht. Also ich sage, dass Freundschaften müssen nichts tun. Sie müssen nichts liefern, sie haben keine Meilensteine, sie können sich entwickeln genauso, wie sie wollen. Also es gibt jetzt keine bessere Freundschaften, weil sie länger sind. Also vielleicht in Deutschland, es gibt trotzdem so diese Idee, ne, dass je älter die Freundschaften, desto besser, desto wertvoller. Also das hat mich schon, in Frankreich ist es weniger der Fall tatsächlich, dass die ältesten Freundschaften die besten sind. Aber hier habe ich das mehrmals beobachtet, so diese Hierarchisierung von Freundschaften. Genau, und die sind auch nutzlos, weil, und also ich würde sogar weitergehen und sagen, das sind nicht nur nutzlos, sondern sie bedrohen sogar die patriarchale Macht, vor allem Freundschaften unter Menschen, die keine cis-heteromänner sind. Freundschaften zwischen Frauen bedrohen die patriarchale Macht, sie bedrohen die Exklusivität sozusagen der Kontrolle eben über, also emotionale Kontrolle oder so. Und das ist eine interessante Beobachtung. Ich habe wenig darüber gesprochen im Buch, aber ursprünglich in der ersten Fassung gab es ein ganzes Kapitel darüber. Und dann dachte ich mir, nein, also ich habe schon genug über das Patriarchat im Das Ende der Ehe geschrieben. Jetzt möchte ich mich wirklich dem Thema Lieben widmen, ohne unbedingt jetzt diesen Blickwinkel zu entwickeln.
Also es ist ja auch, also diese Form der Nutzlosigkeit hat was Antikapitalistisches, schreibst du auch.
Ja, genau. Ja, weil eben Freundschaften an sich, ne, also eine Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau, der Staat hat ein wirtschaftliches Interesse daran, weil die Frau in dieser Beziehung eine enorme Menge an Care-Arbeit übernimmt, umsonst. Und Freundschaften haben das nicht. Also das könnte sein tatsächlich, dass Freundschaften jetzt Fürsorge übernehmen und ab dem Moment, wo das wirklich sehr, also wo diese Fürsorge systematisch wird, es kann sehr gut sein, dass der Staat dann ein Interesse daran entwickelt. Ja, so zum Beispiel mit der Fürsorgegemeinschaft oder solchen Reformen. Also es könnte auch dazu führen, dass Freundschaften etwas ein bisschen mehr Instrument, also dass sie tatsächlich instrumentalisiert werden können. Aber in dem jetzigen Zustand ist es nicht der Fall.
Hm. Du hast schon eben so ein bisschen über die Liebe zu deiner neuen Hündin gesprochen. Kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, was es mit der Liebe zu Natur und Tieren auf sich hat? Was ist das Besondere an dieser Liebe?
Also das Besondere ist, dass es eine Form der Zuneigung, die unausgesprochen ist. Ne? Das heißt, ich kann jetzt kein Gespräch, also kein verbales Gespräch führen mit ihr und auch mit der Natur. Also man kann tatsächlich, es gibt eine gemeinsame Sprache, wenn man aufpasst. Also es gibt tatsächlich ich werde das jetzt Telepathie nennen und ich nehme da ein großes Risiko, dass viele Menschen ab jetzt abschalten. Aber trotzdem diese ungesprochene Energie, die zwischen ein Baum oder Wind oder ein Vögel und mir fließt. Also und Ja, diese Form der Liebe ist einfach eine, ja, also bedingungslose Liebe. Ich muss absolut nichts machen dafür, dass mein Hund mich liebt. Also ich glaube, ich würde morgen aufhören, sie zu füttern. Es gäbe trotzdem diese Verbindung. Und sie ist eine Verbindung, die jetzt nichts über meinen Wert aussagt. Das heißt, ab dem Moment, wo ich lebe, also ich könnte auch ein absolut schrecklicher Mensch sein, ne, also das würde trotzdem diese Bindung geben. Und das finde ich faszinierend. Das ist auch wie, ne, so Bäume geben uns die ganze Zeit Luft zum Atmen und sie gucken nicht, ob wir uns gut verhalten oder nicht, ob wir ihnen geben, was geben oder nicht. Das gibt diese, also die Natur ist voller Liebe. Also die Erde gibt uns zu essen, ohne dass wir irgendwas beweisen müssen. Und ich glaube, da könnten wir sehr, sehr viel lernen über unser Wert als Menschen, die Tatsache, dass es sich komplett entkoppelt ist von unserer Leistung. Und das finde ich interessant zu erleben, einfach das kapitalistische Narrativ zu verlernen, dass wir die ganze Zeit aktiv sein müssen, leisten müssen, performen müssen, dass wir so, wie wir sind, nicht wert genug sind, nicht wertvoll genug sind.
Und diese Beispiele, die du jetzt genannt hast, die zeugen ja auch davon, wie untrennbar wir eigentlich mit der Natur verbunden sind.
Ja.
Und das sehen wir ja oft auch nicht.
Ja, absolut. Also das ist ein Effekt von der Aufklärungszeit. Also ich rede sehr oft von der Aufklärung und also eher kritisch äußere ich mich darüber. Aber absolut, so diese künstliche Trennung zwischen Mensch und Natur, die auch Teil, also ein sehr wesentlicher und wichtiger Teil des wissenschaftlichen Rassismus auch. Ne? Also das, was als menschlich gilt, ist überlegen und verdient Respekt und verdient eine Stimme, verdient Schutz. Und alles, was als nicht menschlich gilt, eben kann ausgebeutet, getötet und wie ein Objekt behandelt werden. Und das, was entscheidet, was menschlich ist, also das ist nicht, dass alle Menschen menschlich waren. Also zum Beispiel indigene Menschen waren als nicht menschlich betrachtet oder schwarze Menschen auch nicht, Frauen eine lange Zeit auch nicht. Und deshalb, ne, so wie gehen wir eben mit diesem Begriff der Menschlichkeit? Ab dem Moment, wo es ein Mensch ist, dann ist diese, ne, so gibt, und ich musste das sehen, weil, wenn ich jetzt über meine Hündin spreche mit meiner Mutter, so sie meinte, ja, ich bin ein bisschen schockiert, dass du redest über sie, als wäre sie ein Mensch. Und ich habe sie gefragt, aber warum ist es verstörend? Warum ist es verstörend, dass ich das mache? Müssen wir immer wieder unsere Überlegenheit als Spezie immer wieder durchsetzen, auch durch Sprache und durch Haltung, dass wir wirklich sehr klar machen, dass wir über die Tiere sind, dass wir über die Natur sind? Und ich glaube, ja, deshalb können wir davon lernen, einfach so diese Hierarchien aufzubrechen und auch überhaupt zu sehen, okay, warum sind Tiere automatisch weniger wert als wir? Nur weil sie nicht sprechen, wie wir sprechen, weil sie sprechen, aber nur anders. Nur weil sie sind nicht so intelligent, wie wir sind, wie wir das auch beschrieben haben, weil Intelligenz, also ich spreche auch viel über Intelligenz in dem Buch, aber wir sollten beschreiben, was ist intelligent? Also zum Beispiel Elon Musk ist hochintelligent. Ist es diese Intelligenz, die wir über alles stellen wollen, oder ist es vielleicht so die Intelligenz von Pflanzen, die anders angesetzt ist als unsere emotionale an Gehirn gebundene Intelligenz? Oder wollen wir eben für die Intelligenz von Pilzen zum Beispiel, die auch hochintelligent sind, aber andere Outcomes produzieren? Also diese ganzen Fragen sind dabei sehr wichtig.
In deinem letzten Kapitel geht es ja um die Liebe zum Kosmos.
Mhm.
Und der Kosmos ist für dich auch ein Schutzraum. Wie sieht denn die Liebe zum Kosmos aus?
Also da muss ich, glaube ich, wenn ich über die Liebe zum Kosmos spreche, muss ich auch über den Tod sprechen, weil für mich das ist der Raum, der uns verbindet, der Leben und Tod verbindet und wo es keine wirkliche Trennung gibt. Und deshalb finde ich diesen Ort extrem tröstlich und durch seine Permanenz oder so die Tatsache, dass es eben Zeitrahmen oder Raum widersteht, ne? Also das ist ein Raum ohne, also zeitlos und auch raumlos sozusagen, finde ich, dass es ermöglicht uns eben über den materiellen Bereich uns wahrzunehmen. Und es gibt Menschen, die sehr bequem sind in dem materiellen Bereich und denken so, ja, das gibt es nur, wir sind das, wir sind so materielle Wesen. Sie würden das nicht mal so beschreiben, weil es eben keine, keine Beschreibung eben, weil dafür keine Beschreibung nötig ist. Aber für mich ist diese, ja, die Existenz eben von nicht-materiellen Sphären sehr wichtig in meiner Wahrnehmung und wie ich durch das Leben gehe, wie ich eben, ja, die Geschichte der Menschheit und auch, was uns gerade passiert. Also ich kann ohne diese Vorstellung, dass es über diese materielle Sphäre hinaus etwas noch etwas gibt, schlecht leben tatsächlich.
Und du fühlst dich auch alleine ohne diese Vorstellung, stimmt das?
Ja, also das ist ein Gefühl von Einsamkeit, aber vor allem von Sinnlosigkeit. Und ich kann mit Sinnlosigkeit schlecht leben tatsächlich. Also es ist wichtig für mich, immer einen Sinn zu finden. Ja, und auch, also der Kosmos ist da, wir sind Teil davon. Also für mich ist es unmöglich zu denken, dass wir so auf Sterne schauen, auf den Mond, auf die Sonne und dass wir das als separat von uns betrachten. Ja.
Vielleicht zum Abschluss, einen der berührendsten Momente in deinem Buch fand ich, als du realisierst, dass deine Wut und Trauer und Zorn aus deiner Liebe für dich selbst geboren waren, der dich so vor Schmerz und Destruktion schützen will. Magst du davon ein bisschen erzählen?
Ja, weil, also, als ich das Buch geschrieben habe, wusste ich, ich muss irgendwann über die Selbstliebe sprechen, aber ich habe es bisher nicht so richtig gefühlt. Und dann ganz zum Schluss, als es eben darum ging, habe ich ja über diese Geschichte erzählt mit meinem Vater, also eine sehr krasse Ablehnung. Und dass ich da wirklich überwältigende Wut empfunden habe, so Zorn. Und ich merkte, diese Wut ist Liebe. Und wir lernen vor allem als Menschen, die als Frauen sozialisiert werden, unsere Wut, also für unsere Wut Scham zu empfinden oder Schuld zu empfinden. Jedenfalls es nicht als eine positive Emotion zu sehen, eine Emotion mit gewissen Botschaften. Und die Botschaft der Wut ist Schutz. Ne? Also es ist, wenn ich Wut empfinde, dann heißt es, dass dass ich versuche, mich zu schützen, ja. Und ab dem Moment, wo wir uns mit dieser Emotion verbinden können, dann können wirklich sehr schöne Sachen daraus geboren werden.
Emiya, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut, mit dir zu reden.
Und wer jetzt nachlesen möchte, der kann sich den kleinen Essayband Lieben von Emiya Roark holen, erschienen beim Verlag Hansa Berlin. Bis zum nächsten Mal.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.